Willkommen beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Im Gespräch mit besonderen Menschen beleuchte ich das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute spreche ich mit Sarah Friedrich über ihre geteilte Todeserfahrung. Sie lebt und arbeitet in Bern als Facilitatorin und Mediatorin und begleitet dabei Menschen, Projekte und Organisationen in Transformationsprozessen. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Liebe Sarah, eine meiner letzten Gesprächspartnerinnen für den Podcast hat mir nach dem Gespräch gesagt, ach, du müsstest Sarah Friedrich kennenlernen. Ich habe mir den Namen notiert, erfahren von deiner geteilten Todeserfahrung und mir wurde schnell klar, ja, die Sarah Friedrich, die möchte ich gerne kennenlernen und gerne mit ihr ein Gespräch führen. Ich freue mich, hast du zugesagt. Deine geteilte Todeserfahrung mit mir und meinen Zuhörerinnen zu teilen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Bettina.
Du bist heute 37 Jahre alt. Als du 25 Jahre alt warst, hast du in den Flitterwochen deinen Mann verloren. Die Flitterwochen gingen so ganz anders aus, als man sich das normalerweise vorstellt. Dein Mann ist in diesen Flitterwochen bei einem Badeunfall gestorben und du hast es nur knapp aus dem Wasser geschafft. Magst du mich und meine ZuhörerInnen nochmals mitnehmen in diese Zeit und mit uns teilen, was du damals erfahren hast rund um den Verlust deines Mannes?
Ja, genau. Ja, das war im Jahr 2012 und das ist, kann man so sagen, ist wirklich ganz anders ausgegangen, als man sich das wünscht oder vorstellt. Wir waren in Kolumbien auf unseren Flitterwochen und in einem Teil der Reise sind wir zu einem Nationalpark gegangen an der Küste zusammen mit einem Freund von meinem damaligen Mann. Und wir sind dort zu einem relativ abgelegenen Strand gewandert. Und als wir dort angekommen sind, sind wir baden gegangen, um uns zu erfrischen nach der Wanderung. Aber wir haben nicht gemerkt, dass dort im Meer eine ziemlich starke Unterströmung war. Und diese Strömung hat mich und meinen Mann rausgezogen ins Meer. Und ich persönlich, ich habe das erst gemerkt, als ich plötzlich keinen Grund mehr unter den Füßen hatte. Also wir sind eigentlich nur dort rein, wo man noch stehen konnte. Aber die Strömung hat uns immer weiter rausgezogen und plötzlich konnte ich nicht mehr stehen. Und ich habe mich umgedreht zum Strand und gemerkt, dass der plötzlich viel weiter weg war, als ich dachte. Und ich habe versucht, zurückzuschwimmen. Aber ich bin einfach nicht vorwärts gekommen. Ich hatte das Gefühl, ich schwimme und schwimme und es geht einfach keinen Millimeter vorwärts Richtung Strand. Und weiter draußen waren die Wellen auch ziemlich hoch, also dort sind sie auch so über einem drüber geschlagen. Und ich habe wahnsinnige Angst bekommen. Also ich habe gedacht, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Und ich habe angefangen, um Hilfe zu rufen. Und mein ehemaliger Mann war ganz nah von mir, also ihn hat die Strömung auch rausgezogen. Und er hat sich zu mir umgedreht und ich habe Panik in seinen Augen gesehen. Und ich habe in dem Moment verstanden, dass er mir nicht helfen kann, weil er war in genau derselben Situation wie ich auch. Und er hat auch angefangen, um Hilfe zu rufen. Und in dem Moment ist mir nichts mehr anderes in den Sinn gekommen, als zu beten, als das irgendwie, um eine andere Art von Hilfe zu bitten. Und da war plötzlich ganz klar bei mir zwei Worte präsent. Vertrauen und Hingabe. Und es ist total schwierig, das so zu erklären, aber das war so klar, die waren so klar in meinem Bewusstsein, in meinem Geist präsent die Worte, dass ich plötzlich ganz ruhig geworden bin. Und ich habe versucht, diese Worte auf die Situation zu übertragen und habe mir gesagt, okay, ich muss dem Meer vertrauen, ich muss mich dem Meer hingeben. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass ich falsch schwimme, dass das Meer oder die Strömung viel stärker ist als ich und dass es nichts bringt, dagegen anzukämpfen. Und ich habe meine Schwimmtechnik geändert und habe angefangen, einfach auf die nächste Welle zu warten. Und wenn die über mich drüber gekracht ist, bin ich einfach mit der Kraft der Welle mitgeschwommen, so weit, wie es ging. Und wenn sich die Welle zurückgezogen hat, bin ich einfach an der Oberfläche geblieben und habe gewartet und habe gar nicht versucht, weiterzukommen, weil es geht nicht. Und habe auf die nächste Welle gewartet und bin mit der nächsten Welle mit, so weit, wie sie mich getragen hat. Und da habe ich gemerkt, dass ich so vorwärts komme. Und ich bin als erstes zu meinem Mann geschwommen, um zu versuchen, ihm zu helfen und ihn zu beruhigen. Aber als ich da ankam, da ist er schon in Panik geraten. Er hat mit seinen Armen rumgewirbelt und ich habe auch gehört, dass er Wasser schluckt. Und ich bin von hinten zu ihm hingeschwommen und habe meine Hand auf seine Schulter gelegt, um zu versuchen, ihn zu beruhigen, aber es ging nicht. Und unser Freund, der hat unsere Hilferufe gehört und ist zu uns rausgeschwommen, um uns zu helfen und war schon ganz nah. Und ich habe dann beschlossen, versuchen weiter zu schwimmen, damit er sich nur um eine Person kümmern muss. Und ich bin dann mit der nächsten Welle wieder weitergeschwommen und habe gewartet und mit der nächsten Welle weitergeschwommen. Und so habe ich es geschafft, zurück zum Strand zu gelangen. Und als ich aus dem Wasser raus bin, habe ich zurückgeschaut und gesehen, dass die beiden immer noch da draußen sind. Und außer uns war niemand am Strand in dem Moment. Ich bin dann Hilfe holen gegangen. Es gab in der Nähe ein paar Bungalows, wo noch mehr Menschen waren. Und bin mit denen wieder zurück zum Strand. Und in der Zwischenzeit ist unser Freund bei meinem Mann angekommen. Und er hatte aber inzwischen das Bewusstsein verloren. Und er hat ihn in den Schwimmergriff genommen und versucht, mit ihm zusammen zurückzuschwimmen. Aber es ging nicht. Es war ja allein schon sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und mit jemandem im Schlepptau, das war einfach nicht möglich. Und es kam dann der Moment, wo er entscheiden musste, entweder ich lasse los oder ich ertrinke mit. Und er hat dann losgelassen und hat es selber zum Glück auch zurückgeschafft an den Strand. Aber das war einer der herausforderndsten Momente, weil jetzt waren mehrere Menschen am Strand, aber es gab überhaupt nichts, was man hätte tun können. Da war kein Boot, kein Surfbrett, absolut nichts. Und die Dynamik vom Meer hat seinen Körper dann wieder ein bisschen näher rangetragen ans Ufer. Und zwei argentinische Touristen sind zu zweit rein und zu zweit haben sie es dann geschafft, ihn rauszuholen. Und ich weiß noch, ich war in dem Moment, ich war zuerst so erleichtert, weil ich habe gedacht, sie haben es geschafft, sie haben ihn gerettet und es ist alles gut. Aber sie haben ihn an den Strand getragen und er hatte keinen Puls mehr und hat nicht mehr geatmet. Und wir haben versucht, ihn wiederzubeleben. Jemand hat Herzmassage gemacht und Mund-zu-Mund-Beatmung. Und wenn sie den Körper auf die Seite gedreht haben, um das Wasser rauszupumpen, habe ich jeweils seinen Mund freigemacht, damit er hätte atmen können. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sein Kiefer hart wird. Und das war für mich so der Moment, wo ich verstanden habe, dass wir ihn nicht zurückholen können. Und dass das Einzige, was vielleicht irgendeinen Unterschied machen könnte, ein Wunder ist. Und ich habe in dem Moment aus ganzem Herzen innerlich um Hilfe gerufen. Und dann habe ich rechts von mir am Strand plötzlich eine Präsenz wahrgenommen. Und da stand ein, der Teil ist jetzt wirklich schwierig in Worten zu beschreiben, aber da stand ein Lichtwesen, sage ich jetzt mal. Ein Wesen aus hellem, gelb-goldenem Licht. Das ist wahrscheinlich das, was viele Menschen als Engel beschreiben würden. Und ich weiß noch, dass ich das Wesen angeschaut habe und innerlich zu ihm gesagt habe, was stehst du da so blöd rum? Mach irgendwas! Und es hat mir zu verstehen gegeben, dass es nicht kann, dass es nicht eingreifen kann. Und dann habe ich ein großes Geschenk bekommen. Ich habe plötzlich das Leben von meinem ehemaligen Mann gesehen, vom Moment seiner Geburt bis zu diesem Moment am Strand. Und dann habe ich mein eigenes Leben gesehen, vom Moment von meiner Geburt bis zu diesem Moment am Strand. Und es ist sehr schwierig zu beschreiben oder rational auch gar nicht fassbar, aber auf einer anderen Ebene, auf einer seelischen Ebene, habe ich wie diesen Moment am Strand in unseren beiden Leben gesehen und es hat irgendwie Sinn gemacht. Und ich habe auf dieser Ebene irgendwie verstanden, dass es seine Zeit ist zu gehen. Und konnte das auf, zumindest auf dieser seelischen Ebene in dem Moment auch so annehmen. Und ich weiß noch, dass ich dieses Lichtwesen gefragt habe, ob ich auch mit darf. Und es hat gesagt, nein, es ist noch nicht deine Zeit. Und dann habe ich auch das angenommen. Und dann habe ich einfach losgelassen oder vielleicht eher alles, woran man sich so festhält im Leben, so meine Zukunftspläne, das Leben, was ich mir aufgebaut hatte, meine Identität, das ist in dem Moment einfach alles in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus, da gab's nichts mehr, wo ich mich hätte festhalten können. Und in diesem Loslassen durfte ich wie ein Stück mitgehen mit ihm. Ich weiß noch, es gibt einen Moment, wo ich wie in einem Licht war. Das ist sehr schwierig zu beschreiben, wie in einem an einem Ort oder vielleicht eher in einem Zustand, wo einfach ein helles Licht ist und so viel Frieden und so ein Gefühl von Geborgensein, von Zuhause sein. Und aus diesem Zustand, von diesem Ort oder wie man dem auch immer sagen will, bin ich ich sage jetzt mal, halb zurückgekommen. Also ich erinnere mich, dass ich am Strand stand und bemerkt habe, dass neben mir am Strand mein physischer Körper sitzt. Und dann habe ich an mir runtergeschaut und ich hatte selber so eine Art Lichtkörper. Und aus dieser Perspektive habe ich auch meinen Mann gesehen, außerhalb von seinem physischen Körper, auch so in einem Lichtkörper. Und ich weiß noch, dass ich ihn angeschaut habe und innerlich gedacht habe, ah, da bist du ja. Und ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Und ich habe gesehen, dass er sich auch Sorgen macht um mich und um die Menschen, die er zurücklässt. Und ich habe ihm gesagt, dass ich gesehen habe, dass es seine Zeit ist zu gehen und habe ihn ermutigt, ja, weiterzugehen. Und ich habe ihm auch versprochen, dass ich einen Weg finden werde für mich, um weiterzuleben. Und wir konnten uns auf dieser Ebene wie noch verabschieden voneinander. Und dann bin ich zurückgekommen in meinen physischen Körper. Und das war, ehrlich gesagt, das war einer der herausforderndsten Momente, weil ich war wieder in meinem physischen Körper und es hat mich wie hin und her gezogen zwischen den extremsten Gefühlszuständen. Da war einerseits ein Zustand, wo ich so tief berührt war von dem, was ich gerade erlebt hatte. Und ja, wo dieser Frieden und dieses tiefe Annehmen so präsent war und wo ich innerlich auch mit meinem Mann gesprochen habe und ihm gesagt habe, es ist okay, ich weiß, dass es jetzt deine Zeit ist zu gehen. Und dann hat es mich in den komplett entgegengesetzten Gefühlszustand geschleudert, oder es war einfach wie beides gleichzeitig da, wo ich einfach im tiefsten Schmerz und in der tiefsten Verzweiflung war und als Mensch, als Frau an diesem Strand saß und die Hand von diesem toten Körper gehalten habe und innerlich einfach nur geschrien habe, nein, komm zurück, komm zurück. Und dann war ich wieder in diesem anderen Zustand, von diesem losgelösten, friedvollen Zustand und dann wieder in der tiefsten Verzweiflung und im tiefsten Schmerz. Und das war am Anfang total herausfordernd, mit dieser Gleichzeitigkeit der Gefühle irgendwie umzugehen. Und ich habe dann später am Strand, habe ich mir Zeit genommen, um auch ein kleines Abschiedsritual zu machen. Wir wurden dann am nächsten Tag evakuiert per Helikopter von der Armee. Und ich weiß noch, es gab in der Zeit am Strand, gab es schon einen Moment, wo ich wie so ein klares Bild hatte, dass dieser Moment in meinem Leben, dieser sehr traumatische Verlust, dass es wie, ich hatte das Gefühl, ich stehe wie an einer Kreuzung. Und es gibt ab diesem Moment gibt es wie zwei Wege, die weiterführen. Der eine Weg ist, ich nehme das, was passiert ist, an. Und annehmen heißt nicht gutheißen. Es heißt einfach anerkennen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und mich darauf einzulassen, mit allem, was damit kommt. Mit dem Trauerprozess, mit den Schmerzen, mit allem, was damit halt verbunden ist. Oder der andere Weg ist, ich kämpfe gegen etwas, was ich nicht verändern kann. Und gehe wahrscheinlich daran kaputt. Und ich habe in diesem Moment im Strand, gab es zumindest einen Teil von mir, der sich für den Weg des Annehmens entschieden hat. Und das tönt so einfach und das ist natürlich überhaupt nicht einfach eine einmalige Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die man immer und immer und immer wieder treffen muss. Ja, ich glaube, vielleicht mal soweit eine Zusammenfassung von der Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, also danke erstmals fürs Teilen. Das bewegt mich natürlich unglaublich. Und schon nur beim Zuhören wird diese Dichte der Erfahrungen miterlebbar. Also mir kamen fast die Tränen, als du erzählt hast, wie dein Mann, wie dieser Kiefer starr wurde. Und dann wird auch so spürbar diese andere Dimension, die du erlebt hast. Das war wahrscheinlich eine wahnsinnig herausfordernde Aufgabe, diese beiden Dimensionen irgendwo zusammenzuführen. Was war das für ein Prozess?
Ja, das war wirklich herausfordernd und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Erfahrung, also mit dem schmerzvollen Teil der Erfahrung hätte umgehen können, wenn nicht gleichzeitig auch die geteilte Todeserfahrung gewesen wäre. Weil das hat mir in all dem Herausfordernden auch sehr viel Halt gegeben. Also mich selbst außerhalb von meinem Körper erlebt zu haben und auch meinen Mann außerhalb von seinem Körper gesehen zu haben und zu wissen, dass es ihm gut geht, das hat mir auch unglaublich Halt gegeben. Und in all dem Schwierigen, was danach gekommen ist, gab es wie auch immer diese Ebene oder diesen Zustand von dieser friedvolle Zustand, der blieb irgendwie auch zugänglich und ist es auch bis heute. Und wie ich damit umgegangen bin, ich merke, auch so im Umgang mit den Gefühlen waren bei mir diese zwei Worte, die im Meer präsent waren, Vertrauen und Hingabe. Die waren bei mir auch im Umgang mit den Gefühlen sehr, sehr zentral. Also ich habe immer wieder versucht, auch wenn sehr starke Gefühle da waren, und da waren alle möglichen Gefühle da, also von ja Trauer natürlich, sehr viel Trauer, Wut, Schuldgefühle, Angst, da war alles Mögliche. Und ich habe wie versucht, mich mir immer bewusst Zeit zu nehmen, mich darauf einzulassen und diesen Gefühlen zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass die eine eigene Sinnhaftigkeit und eine eigene Intelligenz haben und dass diese emotionalen Prozesse wohin führen. Wenn so Gefühle hochgekommen sind, auch Gefühle, die sehr heftig waren oder die auch überwältigend waren, ich habe einfach versucht, sie zuzulassen und mich darauf einzulassen und mich bei Bedarf auch überwältigen zu lassen und sie einfach durchfließen zu lassen. Und das hat mir mit der Zeit, hat mir das sehr viel Vertrauen gegeben und mir auch die Angst genommen von der Heftigkeit von den Gefühlen, weil ich gemerkt habe, ah, das ist wie so eine Welle und wenn man das zulässt und durchfließen lässt, dann verändert sich das Gefühl und es flacht auch wieder ab. Es bleibt nicht einfach so überwältigend oder so extrem, wie es vielleicht im ersten Moment ist, wenn man es zulassen kann.
Also diese Erfahrung, die du eigentlich im Meer gemacht hast mit diesen mächtigen Wellen und dich eigentlich ihnen hinzugeben, die konntest du irgendwo wie auch in die emotionale Welt übertragen.
Ja, ja.
Lass mich da bei diesen Gefühlen nochmals genauer nachfragen. Also wenn du diese überwältigenden Gefühle durchleben kannst, hast du den Eindruck, das eröffnet auch Zugang zu anderen Gefühlswelten, wenn du wirklich eigentlich so das Spektrum öffnen kannst?
Ja, total. Also ich habe auch gemerkt, man kann Gefühle nicht selektiv unterdrücken. Also wenn man Gefühle unterdrückt, dann unterdrückt man halt alle. Dann unterdrückt man nicht nur Wut und Trauer, sondern auch Freude, Lebendigkeit. Und ich habe gemerkt, je mehr, dass ich lerne, Gefühle zuzulassen, desto mehr habe ich auch einen Zugang zu Gefühlen wie auch Freude und Lebendigkeit. Ich habe mich halt auch nach dieser Erfahrung gefragt, ja, weshalb bin ich noch hier? Und was will ich jetzt machen mit diesem zweiten Leben? Also ich habe das auch neben der Schwierigkeit, ich habe das auch als Geschenk erlebt, dass ich überhaupt noch da bin, weil ich war ja auch ja in Todesgefahr. Ja, ich glaube, ich habe auch gelernt, das Leben noch mehr zu schätzen, indem dass mir einfach auch die Endlichkeit vom Leben viel bewusster ist, dadurch, dass ich einen solchen Verlust erlebt habe.
Hat es dich nie zurückgezogen? Hattest du nie eine Todessehnsucht, so zurück in dieses Licht?
Doch, das hatte ich. Also Todessehnsucht, ich weiß jetzt nicht, ob Todessehnsucht, aber auf jeden Fall eine Sehnsucht nach diesem Ort, nach diesem Licht. Also wie so eine Art Heimweh hatte ich. Und das war sehr präsent am Anfang. Also ich wollte am Anfang, hatte ich eine Sehnsucht, diese Art von Erfahrung wieder zu machen. Und mit der Zeit hat sich das verändert. Ich glaube, mit der Zeit habe ich immer wie mehr gemerkt, dass das nicht einfach ein Ort irgendwo ganz weit weg ist, sondern dass dieses Gefühl von einem tiefen Frieden oder von einem tiefen Ankommen, dass ich das auch in mir selber finden kann. Zum Beispiel über Meditation. Und ja, ich bin für mich selber zum Schluss gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir als Menschen eigentlich erst dabei, wirklich hier anzukommen. Also ich glaube, diese Erfahrung mit allem Schrecklichen, was dabei war, sie hat mir auch so ein Gefühl von einer Sinnhaftigkeit gegeben, auch wenn ich den Sinn nie rational fassen werden kann, von weshalb das so geschehen ist. Ja, und ich glaube, wir sind ja nicht einfach, ich persönlich glaube, wir sind nicht einfach hier aus Zufall und die und wir möchten hier sein. Oder die Seele will sich hier inkarnieren und sich hier ausdrücken. Und ich glaube, wir sind vielleicht eher erst dabei, ganz hier anzukommen als Menschen.
Es ist interessant, was du sagst. Also deine Erfahrung nach ist eigentlich so dieses Vollinkarnieren, dieses ganz Ankommen auch verbunden mit diesem spirituellen Raum.
Also, ja.
Ja.
Ja, schon. Ja.
Also ganz anzukommen würde eigentlich mehr diese Räume öffnen. So das ganz in die Verkörperung kommen, kann ich dem so sagen.
Ich denke schon, ja.
Schön. Wie sehen denn deine spirituellen Räume? Eben, ich sage jetzt mal, da ging ja ein enormer spiritueller Raum auf in diesem Moment mit deinem Mann, als du diesen Moment mit ihm teilen durftest. Wie geht es dir heute mit dieser, ich sage jetzt mit diesen Zugängen? Wie erlebst du das heute, deine spirituelle Welt?
Also ich denke, einerseits hat sich durch diese Erfahrung so meine Sicht auf Leben und Tod hat sich natürlich ziemlich verändert. Also ich bin nicht religiös aufgewachsen oder so. Früher hatte ich so vielleicht schon so eine Art abstrakten Glauben oder Wunsch, dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod. Aber durch diese Erfahrung oder auch durch das mich selber außerhalb von meinem Körper erleben. Also es gibt einen Unterschied zwischen sich etwas wünschen oder etwas glauben und etwas durch Erfahrung wissen, dass es da irgendwie weitergeht. Wie genau, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber dass wir nicht nur einfach Materie sind und unser physischer Körper, das ist für mich zu einer Gewissheit geworden. Ja, ich glaube, bei mir ist auch geblieben so ein Bedürfnis nach Momente der Stille. Ich meditiere auch regelmäßig oder nehme mir einfach Zeit für mich, Zeit in der Natur, Zeit für ausgedehnte Spaziergänge. Und das hilft mir sehr einfach, ja, auch bei mir zu sein oder zentriert zu sein und mit verschiedensten Herausforderungen umzugehen, die einem das Leben so bringt.
Darf ich fragen, wie du denn heute mit deinem damaligen Mann in Verbindung bist? Wie erlebst du den Kontakt zu ihm?
Das ist schwierig zu beantworten. Es gab schon ab und zu mal so Momente in den letzten Jahren, wo ich wie so das Gefühl hatte, da ist wie eine Art Verbindung, da ist wie eine Art Präsenz, die sich natürlich sehr gewandelt hat. Aber ich hatte schon ja zeitweise das Gefühl, dass er irgendwie schon auch noch da ist und mich irgendwie auch begleitet hat in dieser Zeit, vor allem am Anfang, in den ersten Jahren nach dem Verlust.
Ich würde gerne nochmals zurückgehen zu den Gefühlen, und zwar zu einem ganz schwierigen Gefühl, das viele Menschen begleitet, die einem Tod beiwohnen oder jemand Nahestehendes verlieren. Und das kann manchmal ganz irrational sein, das Gefühl, und dennoch in einer hohen Intensität da sein. Und das ist die Überlebensschuld. Hat die dich auch geplagt oder hat dieses Gefühl der Stimmigkeit, das du erlebt hast, auch geholfen, nicht so sehr von dieser Überlebensschuld eingenommen zu werden?
Also das Gefühl kenne ich schon. Das Gefühl war besonders am Anfang auch präsent, also Schuldgefühle auch im Sinne von, dass ich mich gefragt habe, hätte ich irgendwas anders machen können? Also hätte ich ihn irgendwie retten können oder wären wir doch nicht ins Meer gegangen oder hätten wir irgendwie das sehen müssen oder vorsichtiger sein müssen oder was auch immer. Also diese ganzen Fragen waren natürlich auch sehr stark präsent. Ich glaube, ja, dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit, das hat mir sehr geholfen, auch mit diesen Gefühlen umzugehen. Und ich merke, bei mir hat es sich so mit der Zeit sehr stark gewandelt von einem Gefühl der Schuld oder so einer vagen Schuldfrage, hat es sich eher gewandelt zu zu einem Gefühl, ich weiß nicht, ist es ein Gefühl, aber zu einem Gefühl der Mitverantwortung. Also, dass es nicht mehr etwas ist, das mich irgendwie plagt oder wo ich das Gefühl habe, ich trage da eine Schuld oder weshalb bin ich noch da und er nicht mehr, sondern wo ich das mehr annehmen konnte, dass es so ist, wie es ist und gleichzeitig auch so ein bisschen nüchterner die Situation anschauen kann und auch sehen kann, ja, also da gibt's jetzt nicht, was ich explizit sagen würde, hätten wir unbedingt anders machen sollen. Aber ich kann mich schon erinnern, es gibt so ganz viele kleine Momente, wo man kleine Entscheidungen trifft. Ja, wo ich auch sagen kann, ja, da habe ich eine Mitverantwortung, dass die Dinge so gegangen sind, wie sie gegangen sind. Aber es ist eine andere Frage für mich als eine Frage nach Schuld. So, mhm. Ich weiß nicht, macht das Sinn?
Absolut.
Ja.
Bin ich auch froh, ist das nicht hängen geblieben.
Ja.
Weil es so ein nagendes Gefühl sein kann, das viele Menschen mit sich tragen, lange Jahre.
Mhm.
Du hast das schön beschrieben, was dir innerlich half, mit dieser Gleichzeitigkeit der Gefühle umzugehen und wie das auch mehrere Jahre natürlich beansprucht hat, damit einen Weg zu finden mit dieser Erfahrung. Was hat denn dir geholfen im sozialen Umfeld? Welche Begegnungen waren für dich hilfreich und welche weniger?
Was mir sehr geholfen hat, ist darüber zu sprechen. Und ich habe mir schon ganz am Anfang habe ich mir auch professionelle Unterstützung geholt. Also mir war klar, ich brauche da Unterstützung. Und ich habe zum Glück über eine Freundin eine Psychologin gefunden, die mich sehr unterstützt hat am Anfang. Mit ihr habe ich eigentlich direkt, also ich glaube 2 Wochen nach dem Erlebnis, hatte ich mit ihr eine erste Sitzung. Und sie war die erste Person, der ich wirklich das ganze Erlebnis mit all seinen Dimensionen erzählt habe. Und es hat mir sehr geholfen, dass sie mir zugehört hat, dass sie mich ernst genommen hat in meinem Erlebnis. Das war für mich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und ich glaube, das hat mich auch bestärkt, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Ich habe dann auch relativ früh einfach mit sehr nahestehenden Freunden oder mit meiner Familie habe ich dieses Erlebnis, also auch die geteilte Todeserfahrung, auch mit ihnen geteilt. Und ja, ich weiß einfach von anderen Menschen, dass das oft nicht geschieht oder dass Menschen oft zuerst eine schwierige Erfahrung machen, wenn sie versuchen, darüber zu sprechen und dann zum Teil jahrelang nicht mehr darüber sprechen, mit großen Konsequenzen auch für ihren eigenen Integrationsprozess. Also das war für mich sehr wichtig äußerlich. Und dann auch ja, neben dem mir Zeit nehmen für mich und für meinen Trauerprozess auch als Ausgleich Dinge tun, die mir gut tun. Das war für mich auch sehr wichtig. Und ich weiß noch, als ich dann zurückgekommen bin, also wir haben in Südamerika gelebt mit meinem ehemaligen Mann und ich bin dann nach ein paar Monaten zurückgekommen in die Schweiz und hier musste ich ja wirklich komplett neu anfangen. Ich hatte hier nichts. Ich hatte keine Wohnung, ich hatte keinen Job, ich hatte keinen Partner mehr. Also es war wie so, wie wenn jemand den Reset-Knopf gedrückt hätte bei meinem Leben. Und das war auch sehr herausfordernd, da komplett neu anzufangen. Und ich weiß, dass ich mich, eines Tages habe ich mich hingesetzt und habe mir gesagt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal alle Dinge auf, die ich gerne noch machen möchte in meinem Leben. Und dann habe ich einfach eine Liste angefangen, wo ich alles aufgeschrieben habe, völlig ungefiltert, von kleinen Wünschen bis zu großen Utopien, egal ob realistisch oder nicht, ich habe einfach mal alles aufgeschrieben. Und das war ein sehr spannender Prozess, weil da gab es zum Teil auch ganz konkrete Dinge dabei, wo ich gedacht habe, ja, könnte ich ja morgen machen. Und mit denen habe ich einfach angefangen. und habe angefangen, Dinge umzusetzen, die, ja, die mir wichtig sind. Und ja, in dieser Anfangsphase, als ich wieder zurück war in der Schweiz, da gab es auch sehr herausfordernde Momente. Also ich weiß noch, ich war gleichzeitig auf Jobsuche und auf Wohnungssuche. Und es gab so einen Moment, da war ich in Bern und hatte gerade ein Vorstellungsgespräch und bin dann mit dem Bus zurückgefahren zum Bahnhof. Und es war so ein Moment, da hatte ich so eine tiefe innere Krise. Ich habe mich so allein gefühlt. Und ich weiß noch, dass ich innerlich gedacht habe, ich weiß, ich habe versprochen, dass ich weitermache, aber ich weiß nicht wie. Ich kann das nicht, das ist zu viel. Und in solchen Momenten sind manchmal einfach so ganz spannende Dinge passiert. Ich weiß noch, ich bin ausgestiegen am Bahnhof und wollte zum Zug gehen. Und da höre ich plötzlich jemanden, der ruft, hey, warte kurz. Und ich habe mich umgedreht und da stand ein junger Mann und der hat gesagt, du hast mich vorhin im Bus so schön angelächelt. Ist mir bis heute ein Rätsel, wie ich da angeblich gelächelt haben soll. Ich habe ihn nur angeschaut und dann sagt er, darf ich dich umarmen? Und dann habe ich genickt und wir haben uns auf dem Bahnhofsplatz umarmt und das war so eine richtig schöne Umarmung, wie mit jemandem, den man lange nicht mehr gesehen hat und gut kennt. Und dann hat er gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ist weitergegangen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, was war das jetzt? Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mich so allein gefühlt habe und wo wie was geschehen ist, das mir wie gezeigt hat, hey, du bist gar nicht allein, das kommt schon gut. Einfach, mach einfach den nächsten Schritt. So. Ja, und dieses Gefühl des irgendwie, ja, geführt oder gehalten Seins, das hat mich oft begleitet, auch in den ganz herausfordernden Momenten.
Das war eine wahnsinnig schöne Geschichte.
Ja.
Was waren die Herausforderungen im Sozialen, sage ich jetzt mal, mit den Mitmenschen?
Also es gab natürlich auch Menschen, die einfach sehr überfordert waren von dieser Situation oder wie man sich da verhält, was soll ich jetzt sagen? Ja, es gab auch Menschen, für die war es sehr schwierig, damit umzugehen. Oder da habe ich gemerkt, wenn ich die wiedergesehen habe, es war einfach irgendwie, es blieb so ein bisschen oberflächlich so bei den Gesprächen. Und ich hatte aber zum Glück auch sehr viele Menschen, die ja, die wirklich für mich da waren und die mich, mit denen ich viel sprechen konnte, die mich begleitet haben in dieser Zeit. Und etwas, was für mich spannend war, eben bei, jetzt gerade bei den Menschen, die, für die das sehr herausfordernd waren und die vielleicht am Anfang auch ein bisschen Abstand genommen haben. Es kam eigentlich immer irgendwann der Zeitpunkt, wo dann wie so, ich sage jetzt mal, so ein Durchbruch geschehen ist. Es hat manchmal lange gedauert. Also ich weiß noch, bei einer Bekannten hat es 2 Jahre gedauert, bis sie dann irgendwann mal gesagt hat, hey Sarah, es tut mir leid, dass ich damals nicht für dich da sein konnte. Es hat mich irgendwie völlig überfordert. Und was ist eigentlich genau geschehen damals? Und also es, bei manchen Leuten hat es wie 2 Jahre gedauert, bis mal der Moment kam, wo wir wirklich darüber gesprochen haben und zusammen geweint haben. Aber der Moment ist eigentlich immer irgendwann gekommen. Das hat mich auch berührt, ja.
Ist vielleicht auch von Vorteil, wenn nicht alles aufs Mal kommt. Oder? Also, ich meine, was mich daran so anspricht, ist natürlich schwierig, wenn man erlebt, dass gewisse Gegenüber nicht da sein können, wenn man es brauchen könnte. Und gleichzeitig erscheint es fast so, als ob du auch nach langer Zeit dann die Gelegenheit hattest, die Geschichte neu zu erzählen und neu zu teilen.
Ja, ja.
Ja,
ja, und ich hatte auch wirklich genügend Menschen, die da waren. Ich glaube, das war wichtig. Ja.
Ja. Ich möchte nochmals zurückkommen zu der Sinnhaftigkeit, zu diesem Moment, wo du erkannt hast, da gibt es einen Sinn, auch wenn du den nicht verstehst. Hast denn du den Eindruck, also dass das Leben durchwoben ist von einer Sinnhaftigkeit, dass wir eigentlich auf viele Dinge rational keinen Zugriff haben, aber dennoch gibt es ein großes Orchester, das das Leben mit Sinnhaftigkeit durchwebt?
Ich denke schon, ja. Ja, das tönt jetzt vielleicht paradox, aber ich glaube, durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dass etwas wirklich Schlimmes passiert ist in meinem Leben und dass ich aber dennoch einen Weg gefunden habe, um damit weiterzugehen und nicht nur es zu überleben, sondern ich glaube, durch den Weg, den ich anschließend gegangen bin, ist paradoxerweise eigentlich mein Vertrauen ins Leben noch gewachsen, ob schon etwas so Schlimmes geschehen ist in meinem Leben. Aber ja, macht das Sinn? Es hört sich so paradox an, aber ich glaube auch meine Resilienz oder ist wie halt auch gewachsen.
Also mich spricht es einfach sehr an, wenn wir quasi den Bogen ganz zurück machen, so deine Erfahrung mit den Wellen, mit dem Vertrauen und der Hingabe. Wenn du das so sagst, erscheint es mir fast so, als ob du all das wirklich mitnehmen konntest, auch über alle Herausforderungen hinweg wieder und wieder und das so einweben konntest in dein Leben. Ist das ein bisschen das, wovon du sprichst?
Ja, und ich glaube, also durch die Erfahrung ist einerseits, also die Angst vor dem Tod, sie hat sich natürlich auch gewandelt durch die geteilte Todeserfahrung. Aber ich merke, ich habe eigentlich auch weniger Angst vor dem Leben als vorher.
Das ist so interessant, also dass du das sagst, weil ich höre das immer wieder von Menschen, die sich eigentlich dem Tod annähern, dass die Lebendigkeit zunimmt und die Vitalität und die Liebe zum Leben. Ich möchte dich abschließend fragen. Es ist ja spürbar, dass es für dich auch anspruchsvoll ist, an diese Orte zu gehen und diese Geschichte wieder und wieder zu erzählen. Wie erlebst du das, das Wiedererzählen? Was macht das in dir?
Ja, also das ist herausfordernd und es ist jedes Mal wieder wie ein Reingehen in die Erfahrung. Es wird eigentlich auch nicht einfacher, Worte zu finden, ob schon ich die Erfahrung schon mehrmals erzählt habe. Ich glaube, weshalb ich sie dennoch teile, ist, weil es gibt verschiedene Gründe. Ich habe einerseits gemerkt, also schon am Anfang, wo ich es einfach nur im ganz kleinen Rahmen mit guten Freunden oder mit meiner Familie geteilt habe, dass Menschen auch ganz viel mitgenommen haben von dem, was ich erzählt habe, dass es sie berührt hat und dass zum Teil Menschen Jahre später zu mir gekommen sind und gerade in einer herausfordernden Situation in ihrem eigenen Leben waren und mir gesagt haben, wie sehr sie das gerade unterstützt, von meiner Erfahrung zu wissen, zum Beispiel. Das ist ein Grund, weshalb ich es weiterhin teile. Und auch, ich finde, ich möchte auch einen Beitrag leisten zur Bekanntmachung und Normalisierung von solchen Erfahrungen, weil es so viele Menschen gibt, die sich nicht getrauen, darüber zu sprechen. Und ich finde es auch sehr spannend, dass es in dem Bereich inzwischen auch immer mehr Forschung gibt zu Nahtoderfahrungen, zu geteilten Todeserfahrungen. Zum Beispiel in den USA gibt es William Peters, der ein sehr spannendes Forschungsprogramm hat zu geteilten Todeserfahrungen. Das finde ich auch spannend im Sinne von der Hinterfragung eines rein materialistischen Weltbildes, das aus meiner Sicht einfach nicht komplett ist. Nicht per se ein Widerspruch zu wissenschaftlichem Vorgehen, aber Ja, auch da finde ich es wichtig, wenn einfach andere Erfahrungen sichtbar sind und auch da sein dürfen, die da jetzt vielleicht nicht gleich so auf Anhieb reinpassen. Ja, und gleichzeitig, ich merke auch, mein Leben geht ja auch weiter. Und diese Erfahrung zu teilen ist auch immer ja so ein Eintauchen in die Vergangenheit. Es ist jetzt noch nicht lange, dass ich öffentlich auch über diese Erfahrung spreche. Das habe ich zum ersten Mal vor 4 Jahren gemacht. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich das machen werde. Also es fühlt sich für den Moment, fühlt es sich stimmig und auch wichtig an. Und ja, gleichzeitig immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen, hat durchaus auch eine herausfordernde Seite, ja. Deshalb ist es gut, gibt es Formate wie ein Podcast. Das bleibt ja und das kann sich jemand auch in ein paar Jahren dann noch anhören.
Ja. Also ich nehme bestimmt ganz viel davon mit von unserem Gespräch. Ich bin froh, hast du mit mir und meinen Zuhörerinnen deine tiefen Erfahrungen nochmals geteilt und uns mitgenommen. Lieben Dank, Sarah, für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, danke dir, Bettina.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.